きめくものとそうでないもの。
Key point for distinguishing items which spark joy from those which don't is to feel the item in your hands. Take each piece of clothing in your hand and see how your body responds. See if it sparks joy in you.
Also ich glaube, dieser Schal, der kann weg.
Und sonst noch? When you touch an item that sparks joy, your body would respond this way.
Ah, das hier fühlt sich sehr gut an. Dieses Ding. Ist ja auch kein Wunder, das ist schließlich auch ein Podcast.
Hallo, I'm Maria Kondo.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Ein sehr gut sich anfühlender Kulturpodcast. Heute mit Christine Watti. Schönen guten Tag. Und wie gehört, es geht ums Aufräumen. Als würde man sich in Deutschland nicht sowieso demnächst mit diesem seltsamen Begriff Frühjahrsputz rumschlagen, der, glaube ich, überhaupt in gar keine andere Sprache auf der Welt übersetzbar ist, machen wir jetzt schon Aufräumen. Und zwar dank Marie Kondo. Tidying Up with Marie Kondo ist eine Netflix-Serie, die entstanden ist nach einem riesigen Erfolg von Aufräumbüchern, die eben die besagte Marie Kondo in die Welt gebracht hat. Sie räumt gerne Wohnungen auf, sie schafft neue Ordnungssysteme. Und in dieser Netflix-Serie, die gerade für ziemlich viel Aufmerksamkeit sorgt, bringt sie Menschen bei, wie man richtig seine Bude aufräumt und sortiert für ein glückliches und frohes Leben.
I have so much stuff.
It's a never-ending battle to fight the clutter.
With the baby coming, we gotta get our stuff in order.
We had to downsize from a four-story house to a two-bedroom apartment.
I lost my husband. I don't know that I have everything it takes to get rid of his belongings.
Ja, da hat man sie gehört. Ne? Immer wenn Marie Kondo kommt in dieser Serie, dann wird alles ganz total super, super schön. Und sie hilft bei diesem, habt ihr bestimmt gehört, bei diesem Kampf gegen Unordnung. Ich finde es Wahnsinn, wie diese Worte gewählt werden. Kampf gegen Unordnung, ein never-ending Kampf, ein nicht enden wollender Kampf in diesen US-amerikanischen Wohnhäusern, in denen die Leute überhaupt nicht mehr klarkommen, in denen Beziehungen am Rande des Zerbrechens zu sein scheinen, weil keiner die Wäsche machen will und natürlich auch ernste Probleme besprochen werden, wie räumt man denn eigentlich auf, wenn jemand stirbt und man die ganzen Dinge irgendwie aus dem Haus raustun muss, was natürlich Schmerzen verursacht. Wir wollen diesen Hype genau analysieren in dieser Folge lakonisch elegant und uns fragen, warum flippen denn alle so aus, diskutieren so viel darüber, es geht schließlich nur ums Aufräumen und wir haben dafür verschiedene Gesprächspartner und Partnerinnen eingeladen. Unter anderem übrigens ein Künstler, liegt vielleicht für manche nicht auf der Hand, aber Max Friesinger, der muss auch überlegen, wie er sein Atelier sortiert und wie er all die Dinge, die ihn so umgeben, in Ordnung bringt, um hinterher auch irgendwas Kreatives erschaffen zu können. Das später hier im Podcast. Gleich aber müssen wir uns erstmal diese ganze Marie Kondo-Sache nochmal genau anschauen. Denn wichtig ist auch für alle, auch wenn ihr das nicht geguckt habt oder euch noch nicht damit beschäftigt habt, dieser Podcast ist trotzdem auch richtig für euch, denn jeder muss ja mal Dinge von A nach B tun. Sechs Folgen hat sich Anna Wollner, unsere Filmkritikerin, Marie Kondos Aufräumen Ekstase angeschaut. Hallo Anna.
Hallo.
Und?
Ja, Ekstase war vorhanden, vor allem bei den Protagonisten der Serie, bei mir weniger. Ich hatte tatsächlich hinterher gedacht, dass ich bei mir auch mal Tabula Rasa mache mit allen Dingen, die sich im Kleiderschrank anhäufen etc. Diesen Impuls hatte ich komischerweise überhaupt nicht.
Nee. Entschuldigung, ich muss mal kurz hier. Ich sehe dich nämlich nicht. Es ist total unaufgeräumt im Lakonisch-Elegant-Studio. Das ist natürlich ein Problem. Man kann überhaupt die Gesprächsgäste nicht sehen. Aber gut, ich hatte den Impuls, kann ich gleich zugeben. Ich habe auch ein paar Folgen geguckt und ich habe tatsächlich kurz mal gedacht, vielleicht ist es richtig, dass man Dinge aus Schränken räumt und sich anschaut, was man so alles besitzt, sich mit seinem eigenen Besitz mal kritisch auseinandersetzt und Dinge auch wegwirft. Dich hat es eher abgestoßen?
Ja, kann vielleicht auch daran liegen, dass ich erst vor kurzem umgezogen bin und natürlich Dinge von A nach B getragen habe über eine weitere Distanz, was man ja immer schon mal generell nutzt, um auszumisten. Aber dieses Konzept oder diese Philosophie, die dahinter steckt, finde ich teilweise auch, also dieses, dass man Leuten erklären muss, wie man aufräumt und das auch noch auf so eine amerikanisch-japanische Culture Clash hysterische Art und Weise, wie es diese Serie tut. Also es fängt schon mal an, dass Marie Kondo erstmal vorfährt in einer schwarzen Limousine. In der ersten Folge regnet es draußen, was in Kalifornien ungewöhnlich ist. Und ihre Dolmetscherin, die sie immer begleitet, trägt vor ihrer Majestät den Regenschirm. Und dann geht sie ins Haus und die Leute kennen sich nicht, aber alle kreischen und fallen sich in die Arme, als hätten sie sich seit Jahren nicht gesehen, seien gute Freunde. Und dann fangen sie an aufzuräumen nach diesem ja von ihr entwickelten Marie Kondo-Prinzip. Es gibt 5 Kategorien, nach denen man aufräumen sollte. Die erste ist erstmal, dass man nicht nach Räumen vorgeht, sondern nach Dingen. Also der erste Schritt deswegen, Kleiderschrank ausräumen, alles, was man an Klamotten hat, in die Mitte des Bettes. Und dann, wir haben das eben schon gehört, dieses Does it spark joy? Also wirklich jedes Kleidungsstück in die Hand nehmen, kurz innehalten und nachfühlen, ob dieser Pullover, dieses T-Shirt, dieser Schal, Tasche, Tuch, egal auch was auch immer, einem Freude bereitet. Wenn das der Fall ist, darf man es behalten. Wenn es nicht der Fall ist, wird es aussortiert. Und wenn man es behält, dann wird gefaltet. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Für jedes Kleidungsstück gibt es eine Faltanleitung, damit man hinterher die Sachen, die man auch behält, ordentlich in Schränke räumen kann. Und dieses Falten an sich hat so ein bisschen was Meditatives, glaube ich, weil man seinen Dingen sehr, sehr nah kommt und sich bei den Dingen auch bedankt. Also sowohl bei den Sachen, die man aussortiert, da bedankt man sich bei dem Gegenstand, danke, dass ich dich hatte, jetzt ist gut und tschüss. Dann kommen Sachen, so Gegenstände, die halt einfach irgendwo rumliegen, die man sortiert. Und am Ende muss man sich dann den emotionalen Gegenständen widmen. Und ganz wichtig dabei ist auch, alles dann immer in Boxen zu tun.
Ja, und diese ganze Prozedur, die da vollführt wird in unterschiedlichen Konstellationen, in dieser Netflix-Serie von der Studentenbude bis zur Kleinfamilie, bis zu eben der traurigen, das meine ich nicht zynisch, der traurigen Witwe, der traurigen Frau, die eben gerade versuchen muss, ihren Hausstand da aufzulösen, hat so verschiedene Kriterien an Kritik heraufgerufen. Also es gibt Leute, die beschweren sich darüber, dass es gendermäßig problematisch ist, weil dann doch am Ende immer wieder in der Paarbeziehung die Frau die ist, die irgendwie so ein komisches, schlechtes Gewissen hat, weil sie den ganzen Mist zu Hause machen muss. Dann gibt es natürlich große kapitalismuskritische Ansätze. Guck mal, es ist doch Wahnsinn, was da teilweise für Müllsäcke aus diesen Häusern rausgetragen werden, die dann einfach nur weggeschmissen werden. Also können wir mal überlegen, was das eigentlich überhaupt alles bedeutet. Bis hin natürlich zu dem immer wieder Einwand bei so Coaching-Formaten, seid ihr eigentlich alle total bescheuert? Wieso muss euch eigentlich jemand beim Aufräumen helfen? Welcher Kritik würdest du dich anschließen? Du bist ja nicht so überzeugt.
Also das mit dieser Gender-Kritik, die kann ich in Ansätzen schon nachvollziehen, weil es in den Folgen, in denen die ich gesehen habe, das war tatsächlich so, die Frau räumt die Küche auf und der Mann die Garage. Es gab eine Frau, die hat sich komplett allem widerstrebt. Die hat nach 36 Tagen einen Nervenzusammenbruch bekommen. Diese Ehe stand kurz vor der Scheidung, weil sie sich von gar nichts trennen wollte. Warum brauchen wir jemanden, um aufzuräumen? Das sind ja keine Messies in diesen Häusern.
Kannst du dir noch, letzte Frage, vorstellen, warum dieses Aufräumthema so ein Thema ist? Ich meine, das ist natürlich so ein komisches Hipster-Ding. Also nur Leute mit Netflix-Accounts sind jetzt dabei, sich diese Aufräumsachen anzugucken. Das sind wahrscheinlich die auch einfach mal aufräumen oder wissen zumindest, dass man aufräumen kann, wenn man aufräumen will. Also was steckt denn da noch mehr dahinter?
Es ist ja schon so ein bisschen dieser spirituelle Ansatz, auf dem diese ganze Aufräumtheorie von ihr auch basiert, dass es ja wirklich was Meditatives hat und man setzt sich ja auch mit sich selbst auseinander. Also dieses Bedanken bei Klamotten oder bei jedem Kleidungsstück in sich reinspüren, ob man das braucht oder nicht, das weckt natürlich auch Erinnerungen. Und diese Erinnerungen, die sind im Idealfall positiver Natur und deswegen hat man dieses Teil ja noch. Das ist ja eigentlich dann auch noch mal so eine Zeitreise durch die eigene Vergangenheit, dieses Aufräumen und natürlich auch mit einer Trennung verbunden. Aber es ist hinterher, sieht es halt wirklich, hat es so eine Instagram-Tauglichkeit.
Ich finde das total super, dass du Instagram erwähnt hast, weil nämlich gerade jetzt in diesen Tagen geht ja auch diese wieder mal gefundene Erkenntnis durch die sozialen Medien, dass früher war es Facebook, jetzt ist Instagram wirklich Leute unglücklich macht, weil dieses wahnsinnig perfekte Leben, was da gezeigt wird in all den verschiedenen Fotos und Szenen, verschiedenen Situationen von Leuten, die gut aussehen, deren Wohnung gut aussehen, die schöne Dinge haben, dass das wohl vielleicht doch dazu führt, dass Menschen unglücklich werden. Ich weiß nicht, was ich von sowas halten soll, ne? Aber das passt schon möglicherweise zusammen, die Instagram-Welt und dann die Anleitung in der Doku-Serie, wie mache ich mir es schön.
Na, das ist ja auch, wenn man sich mal anguckt, wie sie sich selbst inszeniert in dieser Serie. Also wenn sie diese so erklärbärmäßig erklärt, wie man etwas faltet, ist sie angeblich bei sich zu Hause und hat immer die passende Bluse zum Sofakissen an und verschwindet eigentlich in ihrem eigenen Interieur und ist einfach perfekt. Also da kommt eine perfekte Frau, die unperfekten Leuten erklärt, wie sie perfekt sein können.
Beste Zusammenfassung. Dankeschön, Anna Wollner. Ich nehme an, du musst jetzt aber auch noch mal ein bisschen aufräumen, ne?
Ich fürchte, ich komme nicht drum rum.
Heute ist Komono dran, glaube ich. Das ist jetzt ein Insider, die es gesehen haben. Ja, und an dieser Stelle des Podcasts oder der Planung, da dachten wir, ja, Kultur des Aufräumens ist ja ein Kulturpodcast. Jetzt können wir natürlich überlegen, ob wir einen Philosophen, Psychologen oder Psychologin, natürlich Ordnungsexpertinnen fragen. Wir sind aber auf einen Künstler gestoßen, Kunst aufräumen quasi. Und Kollege Thorsten Janschek hat mitberaten, wieso habe ich eigentlich diesen Künstler Max Friesinger getroffen? Also Thorsten Janschek, Kollege hier vom Deutschlandfunk Kultur, du hattest die Idee mit Max Friesinger, der ist Künstler.
Der ist Künstler, ja, und er macht etwas mit Objekten, die andere Leute wegschmeißen oder für nicht würdig betrachten, in ihrem Leben eine weitere Rolle zu spielen. Nämlich er organisiert sie neu, zum Teil in ganz großen Installationen, raumfüllend, hoch in einer Galerie oder in einer Kirche hängen dann so 10 Meter hohe Materialassemblagen. Da sind Federn, Stühle, alles Mögliche, alle Gegenstände drin. Und das hat einen unglaublichen Sog. Und für mich ist das, wenn ich da reinschaue in diese Dinge, ist das sozusagen das Organisieren des eigentlich Unorganisierbaren, nämlich nach ästhetischen Gesichtspunkten. Das sind so Schauräume, die da entstehen, die total interessant sind, weil sie eigentlich aus Sachen bestehen, von denen man nicht denken würde, dass sie überhaupt eine Rolle in unserem Leben spielen können, und plötzlich spielen sie eine Rolle.
Ja, und er braucht vor allem dafür natürlich ganz, ganz viele Gegenstände, und die müssen auch sortiert werden. Und wenn dann irgendwie so eine Installation gerade nicht in der Galerie ist oder verkauft ist oder sonst was, dann muss die auch wieder irgendwo hin. Also das heißt auch, Max Friesinger ist auch ganz konkret jemand, der extrem viele Dinge hatte oder hat. Das wollte ich eben rausfinden. Ich habe ihn getroffen erst in seinem Atelier, in dem es eine Installation aus Schuttrutschen gibt, die von den Decken hängen, die aufgeschnitten sind und angeschmolzen sind. Und schließlich waren wir dann noch bei ihm zu Hause, wo wir dann angefangen haben, erstmal Fernsehen zu schauen.
Hallo, I'm Marie Kondo. Meine Mission war...
Ich habe ihm natürlich auch diese Marie Kondo-Kram vorgespielt, um zu hören, wie er das denn eigentlich findet und weil er so Ordnungssysteme versteht aus seiner Sicht, wo er tatsächlich mit konkreter Unordnung umgehen muss, die er ja aber auch vielleicht eben braucht für seine Kunst. Immerhin sind die ganzen Gegenstände, werden ja immer wieder verwertet. Und so kamen wir dann schließlich bei der Folge an, in der wirklich eine Familie extrem viel überall hat, also Keller voll, Garage voll. Max Friesinger fand es irgendwie gar nicht so krass wie ich.
Also von daher, es geht noch so. Es ist halt noch an den Zuschauern von Netflix in Amerika und Europa und Asien wahrscheinlich irgendwie angeglichen, dass man, wahrscheinlich stimmt es auch gar nicht und das ist alles hinsortiert und so könnte das aussehen und so können wir das machen. Also man weiß es ja alles nicht so genau, ne?
Genau, aber das ist ja das Interessante, dass natürlich, ich meine, das ist eine Netflix-Produktion und so wie diese komischen Coaching-Formate sind ja immer so angelegt, dass man eigentlich am Ende nicht ganz genau weiß, wer hat denn wirklich aufgeräumt und wer fühlt sich jetzt wirklich besser und wie sah es wirklich vorher aus. Aber wir haben das jetzt zum Anlass genommen, weil sehr viele Menschen, weiß ich nicht wie viele, aber Menschen reagieren halt auf dieses komische Format. Also auch Menschen, die eben nicht in einer amerikanischen, vollgerümpelten Wohnung wohnen, sondern die fühlen sich irgendwie angesprochen von den Ideen, wie man seine Sachen strukturiert, so als hätten sie es noch nicht selber jemals überlegt. Und auch natürlich von diesem Storytelling, dass da immer am Ende geht's halt gut aus, zwischendurch wird geweint und so weiter. Aber dieses Suchen nach Struktur oder nach Aufräumen, dass das überhaupt so ein Thema ist und nicht... Die meisten Leute lässt sich abwinken und sagen, können wir uns mit etwas Interessantem beschäftigen. Das ist ja schon ganz interessant.
Ja, das ist ja so wie die Leichen im Keller aufräumen. Also man weiß, der Schrank da hinten, der ist irgendwie voll mit irgendwas. Und wenn man es dann alles nochmal angeguckt hat, die Hälfte weggeschmissen hat oder so noch mehr und das dann wieder neu sortiert hat, es macht einfach ein gutes Gefühl. Und jeder kennt es vom Aufräumen, dass man sich danach aufgeräumter fühlt. Ne?
Das stimmt. Ey, komm, wir gucken noch mal 2 Minuten, dann können wir das auch lassen, weil ich glaube, das Prinzip haben wir verstanden. So haben wir dann halt noch ein bisschen weiter und weiter und weiter geguckt und noch mal ein bisschen rumanalysiert. Wurde mir dann erst klar, also dass, wie gesagt, Dinge ordnen und sortieren eine extreme Bedeutung hat im Leben eben von Max Friesinger. Und von außen glaubt man ja manchmal, ja, so Chaos muss da ja sein. Aber das stimmt gar nicht unbedingt, denn der musste tatsächlich irgendwann so richtig Ordnung in sein Leben reinbringen, weil einfach alles zu viel wurde. Das, was du eben, Thorsten, auch schon beschrieben hast, die Arbeit an den großen Objekten mit vielen Dingen drin, hat natürlich auch so eine Konsequenz gehabt.
Also ich hatte halt auch irgendwie, ich hatte ein großes Atelier früher mit 300 Quadratmeter, das bis oben hin in die Decke voll war mit Zeug, weil ich das halt auch benutzt habe. So. Irgendwann habe ich angefangen, Eisen zu polieren und dann hat sich das alles mit Staub vollgesetzt. Und dieser Eisenstaub hat sich wirklich in jede Pore reingesetzt. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, nee, ich muss einmal irgendwie einen klaren Tisch machen und habe quasi meine ganzen Sachen entweder entrümpeln lassen, am großen Flohmarkt gemacht, und bin damals auch in die Schweiz gezogen für ein halbes Jahr und hatte einmal so ein Break-Even-Point, weil ich auch gemerkt habe, wenn das so weitergeht, das kann sich halt immer weiter anhäufen und dann brauche ich irgendwann 800 Quadratmeter, dann brauche ich irgendwann 2000 Quadratmeter, um das ganze Rohmaterial einfach nur zu lagern. Und dann muss man halt gucken, dass man wirklich nicht so messy wird. Ne? Und das war für mich damals wichtig und das schleicht sich dann auch in die Arbeitsatmosphäre ein und da habe ich mit den Postkarten angefangen, Dreivierteljahr nur Postkarten gemacht, eine ganz saubere Arbeit, Postkarten, Magneten zusammensetzen.
Genau, Postkarten und Magneten zusammensetzen. Thorsten, kannst du das nochmal erklären? Du hast auch alles gesehen.
Naja, er arbeitet mit unendlich vielen gefundenen Postkarten, die immer neu arrangiert werden. Das ist sozusagen das ganz große Projekt, das da ist. Und diese Ordnungsprinzipien, das ist ja das eigentlich Interessante. Nach welchen Vorgängen wird eigentlich Ordnung geschäftigt? Und er hat quasi eine Ästhetik des Beiläufigen. Ne? Also da muss man natürlich sehen, das Material verlangt sein eigenes Recht. Und das sind natürlich ganz andere Kriterien, nach denen Künstler ordnet, als wenn wir ordnen. Es gibt ja so ein ganz berühmtes YouTube-Video oder auch ein TED-Talk von Urs Verli, Tidy Up Art. So funktioniert eben Kunst nicht. Also da werden abstrakte Bilder nach den Elementen geordnet. Plötzlich hat man also ein tollstes Kandinsky-Bild und dann sind 8 Dreiecke nebeneinander, 4 Quadrate und sowas. Das ist total lustig, aber so funktioniert natürlich Kunst nicht. Kunst funktioniert nach anderen Ordnungskriterien und die entfaltet er da immer neu. Wie hast denn du das gesehen?
Ja, genau. Also vielleicht muss man doch nochmal 2 Sätze zu der Postkartenarbeit sagen. Die geht schon seit ganz, ganz vielen Jahren und dazu kauft Max Friesinger einmal Postkarten in Museumsshops und auch wiederum die Magneten, die es in Museumsshops gibt, wo meistens so irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Edward Munch, Der Schrei, irgendwelche Klassiker als Kühlschrankmagnet aufgearbeitet sind. Die haben auch so ein bestimmtes rechteckiges Format und er bringt eben dann die Postkarten und die Magnete zusammen. Aber natürlich nicht die passenden, sondern verschiedene Künstler und verschiedene Bilder, die dann aus farblichen oder sonstigen ästhetischen Gründen auf einmal ein ganz neues Bild machen. Und das sind 25.000 Postkarten und Magnete, die er besitzt und die er tatsächlich ordnen muss. Und ich habe ja gesagt, dass ich da bei ihm in seiner Wohnung war, die aber natürlich eine Wohnung ist, aber vor allem eben auch ein Ort, um all das aufzubewahren. Also diese vielen Postkarten, die vielen Magnete und die natürlich ein total krasses System haben müssen, weil er die auch teilweise in bestimmten Konstellationen ausstellt und dann sind eben welche...
Und immer neu dem Raum anpasst und neu ordnen muss.
Genau, genau. Und war ich tatsächlich gespannt, wie das eigentlich funktionieren kann. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass diese Wohnung deswegen auseinanderbricht, wegen all dieser Karten und Magnete und anderen Kunstgegenstände.
Gestapelt und sortiert in Kisten, und aber die offen sind, die quasi zugänglich sind. Aber ich habe natürlich auch weil ich die Postkarten kombiniere mit Magneten, manche Postkarten sind halt einfacher zu verändern, indem man Sachen dazusetzt. Und die sind schon mal nach bestimmten Formationen einfach sortiert, auch nach dunkel und hell, und teilweise nach Jahrhunderten, Moderne und so. Und ich habe da einen ganz guten Überblick. Ne? Also es sind dann auch nicht so viele 25.000. Wenn man sie einmal, also du warst ja auch gerade hier, stehen ja auch nicht bis zur Decke jetzt. Ne? Aber es geht, glaube ich, immer darum, so einen Überblick zu behalten. Weil sonst kriegt man so ein Ohnmachtsgefühl. Und dieses Ohnmachtsgefühl ist halt sehr unangenehm. Ne? Und da, sobald man das irgendwie sortiert und das wieder zusammensetzt, kriegt man so ein Gefühl von Kontrolle. Und das ist, glaube ich, für alle ein angenehmes Gefühl.
Also dann spürst du diese Ordnung oder hast du tatsächlich ein krasses System dir ausgedacht? Oder wie meinst du das?
Ja, was heißt System ausgedacht? Das Ich habe quasi einen Anfangspunkt und der verändert sich immer, der Anfangspunkt. Und der Verlag fragt nach anderen Freunden oder nach anderen Formen. Also das verschiebt sich die ganze Zeit. Ne? Also du veränderst ein Stück im System und das ganze System verschiebt sich. Und so muss man halt, also ich muss quasi jedes Mal neu lernen. Ich muss jedes Mal, es ist nicht irgendwie, dass ich eine Form gefunden habe, so jetzt funktioniert das, sondern jedes Mal stehe ich vor der gleichen Problematik. Und manchmal geht es in der Nacht, manchmal raufe ich mir 2 Wochen die Haare über so einem Teil, aber...
Wie ist das jetzt? Machst du Dinge und schließt die ab und dann sind die weg und dann kommt was Neues? Also um sozusagen dein von außen vielleicht nicht ganz einsehbares Ordnungssystem zu behalten. Also auch was du einfach machen kannst in den Räumen, die dir sozusagen zur Verfügung stehen.
Also am liebsten mir ist, wenn sich andere Leute drum kümmern. Also dass Galerien halt Sachen nehmen und die dann entweder lagern und im besten Falle werden sie verkauft und hängen bei irgendjemand anders im Haus drin oder in der Wohnung oder im Museum. Das ist die bestmögliche Situation. Ansonsten habe ich schon gelernt, ja, auch Sachen einfach mal einzustampfen. Ne? Ich mache eigentlich gerne ein Projekt, schließe es ab und dann ist das Thema auch erledigt. Am liebsten ist, wenn ich immer so ein weißes Blatt Papier wieder neu habe. Ne?
Das gehört ja wirklich in dieses Ordnungsthema noch mit rein oder zumindest in der ja die Frage drinsteckt, was macht man mit Sachen? Also wenn müssen sie da bleiben, weil man sie gerade, wenn man künstlerisch arbeitet, sie erschaffen hat durch eine Kopie oder durch ein Bild oder durch irgendeine Erinnerung, selbst wenn man sich vielleicht freut, dass sie am Ende in der Wohnung hängen von einem reichen Kunstliebhaber.
Es muss auch nicht immer ein reicher Kunstliebhaber, Hauptsache.
Also auch ein mittelreicher, eine mittelreiche Kunstliebhaberin vielleicht auch.
Ja, ja, da gibt es sehr unterschiedliche Formationen. Also Bilder haben natürlich ein größeres Platzproblem als Maler, weil die Malerei meistens gut stapeln kann. Wenn man denn irgendwie, keine Ahnung, eine Malerei gemacht hat vor 10 Jahren, ab welchem Punkt schmeißt du die weg? Ne?
Marie Kondo würde ja sagen, man erkennt daran, ob etwas, wie sagt sie immer, Joy, does it spark joy? Und danach muss man sich entscheiden, ob man es haben möchte oder ob man es vielleicht doch wegschmeißen kann. Aber man muss es fühlen.
Ja, kann ich aber gut nachvollziehen.
Warum kannst du es gut nachvollziehen?
Egal, also das können Objekte sein, die für die skulpturale Arbeit interessant sind. Das können, also Postkarten schmeiße ich nicht weg, aber wenn ich selber aufräume. Also ich sehe bei mir auch in der Wohnung, es ist relativ sortiert in meinem ganzen Kram, das war früher anders. Also ich bin durch diesen Prozess schon selber oft durchgegangen. Es sparks Joy, daran habe ich jetzt nie gedacht, aber hat das wirklich noch eine Verbindung und in welchem Moment kannst du Sachen auch loslassen? Und die Idee jetzt von ihr zu sagen, man dankt den Sachen, finde ich schon ganz gut, weil das bringt dann aus dieser Guilt-Frage heraus. Ne? So, und ich glaube, das gesamte System muss funktionieren, um auch die Ruhe zu haben, gute Arbeiten zu machen und auch ein erfülltes Leben zu führen und mit seinem Umfeld auch gut umzugehen.
Sagt Max Kondo, weil ich so gleich so eine Serie mache.
Ja, ich finde diese Serie halt so ein bisschen, klar, wenn die Leute das inspiriert, ist das in Ordnung. Ich traue der ganzen Nummer halt nicht. Ich glaube, in einem halben Jahr gibt es Marie Kondo Stores und das werden Schubladen verkauft und Schränke verkauft und so. Und da wird ein Imperium aufgebaut. Das ist überhaupt nicht dumm. So, ob diese Frau das wirklich jetzt erfunden hat, also was sie erfunden hat, sie sowieso nicht. Da gibt es sehr viele Lehrbücher über, wie man aufräumt und Zen-Buddhismus und wo und das. Also das gibt es ja alles. Aber das halt so marketingtechnisch so gut zueinander zu setzen, das haben die schon gut gemacht. Aber ich glaube ihr da halt nicht so ihre altruistische Funktion, sondern eher, lass uns mal richtig Kohle scheffeln. Und dann machen wir neben Uniqlo noch den Laden auf. Und das ist ja nicht doof. Nur das Problem ist halt dann irgendwann, dass quasi man wieder abhängig wird von einem anderen System, sondern man muss sein eigenes System entwickeln. Jeder muss seine eigene Form finden. Und wenn man sich da so kleine Schnipsel irgendwie rausholt aus so einer Sache und die einem helfen beim Aufräumen, beim Wegwerfen, beim Sortieren, ist das ja wunderbar. Nur jeder sollte, glaube ich, muss jetzt nicht seine T-Shirts aufräumen und die, obwohl es auch macht schon Sinn, dass man das alles auf einem, aber es kommt auch wieder auf seinen Schrank an. Ne? Also.
Richtig, das macht nämlich nur in Kommoden Sinn.
Macht nur Kommoden Sinn.
Das habe ich im Schrank probiert und das funktioniert überhaupt nicht. Noch eine Frage.
Da muss man auch wieder dran Freude haben. Ne? Also ich hänge halt sehr gern meine...
Ja, bitte.
Ich hänge halt meine Wäsche sehr gerne gerade auf. So. Ich schüttel die auch aus und hänge die auf. Und ich mag das, dann gehe ich da ran und ich habe dem irgendwie so einen Moment gegeben, nicht einfach alles auf den Wäscheständer schmeißen, sondern einfach ordentlich aufhängen. Und das nächste Mal, wenn ich es anziehe, dann nehme ich das auf und das gefällt mir halt schon, das ist gut.
Thorsten, wusstest du dieses geheime Detail aus dem Leben von Max Friesinger?
Nein, aber von der Hand in den Mund oder vom Kleiderständer an die Brust, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Aber ehrlich gesagt finde ich dieses ganze Bekleidungs-Origami, das finde ich total albern, oder Sockenmemory spielen kennen wir alle von zu Hause. Aber etwas fand ich daran total interessant, also ähnlich wie Künstler ja oft sozusagen intuitiv Dinge tun, also auch diese irgendwas in die Hand nehmen und die Bedeutung zu ermessen, die es jetzt gerade in meinem Kosmos hat, das spielt ja in dieser Serie auch eine Rolle, aber viel interessanter fand ich, dass Max Friesinger gesagt hat, es gibt ein Ohnmachtsgefühl und man muss sich wieder in eine Art von Überblick verschaffen oder auch Kontrolle zurückgewinnen. Und wenn man das jetzt mal weitet, also Jürgen Habermas hat irgendwann mal vor Urzeiten einen Essay geschrieben, der hieß Die neue Unübersichtlichkeit. Und so unübersichtlich, wie die Welt gerade ist und unser Leben auch ist, so orientierungslos, wie wir manchmal sind. Also jetzt fängt ja schon beim Essen an oder sowas. Man ist in der ständigen Situation, muss es jetzt Bio sein? Nein, ja. Vegan, nicht vegan, kein Getreide oder sonst irgendwas, was man alles jetzt gerade nicht zu sich nehmen darf. Und so. Das stiftet eine solche Unordnung, sodass das Bedürfnis, Ordnung herzustellen und vielleicht auch eine Instagram-mäßige Ordnung herzustellen, so groß ist, dass sowas total funktionieren kann. Und ich finde, dass Max das total auf den Punkt bringt mit diesem Ohnmachtsgefühl. Wir stehen andauernd von Ohnmachtsgefühl. Wir haben gar keine andere Chance, als andauernd irgendwas aufzuräumen.
Ja, aber deswegen kann dann ja, finde ich, auch diese Serie und all das so ein bisschen abstoßen, weil es einen natürlich total darauf zurückwirft, dass das wirkliche echte First World Problems sind. Also die Blase hat die Sorge, mit dem esse ich heute japanisch oder chinesisch oder ziehe ich jetzt irgendwie das Bio-Shirt an oder vielleicht doch heimlich eins von Primark oder was auch immer. Also ich überspitze das natürlich, aber ich finde dieses so ein bisschen Missfallen an dieser ganzen Suche nach Struktur über dieses Medium.
Ja, völlig albern.
Ist total albern und macht einem auch so ein bisschen so ein ungutes Gefühl, finde ich. Und das ist natürlich auch immer komisch, aus der Blase herauszusprechen und zu sagen, das finde ich jetzt aber blöd, was uns eigentlich gerade hier beschäftigt. Aber deswegen muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen mit dem Wir. Also
Kulturkritiker.
genau. Spaßbremse.
Pessimismus.
Aber, ja, furchtbar. Aber ich muss unbedingt noch Max Friesingers Image retten, quasi, weil wir in dem Gespräch auch irgendwann das sehr spaßig fanden, dass wir so viel über diese Ordnungssysteme gesprochen haben und das, Entschuldigung, Künstlerklischee geht ja vielleicht eher doch ein bisschen in die Richtung, dass da jemand jetzt erstens nicht seine Wäsche ordentlich aufhängt und vielleicht auch nicht jeden dauernd sich mit der Steuer auseinandersetzt und so weiter. Und deswegen muss ich darauf natürlich nochmal so ein bisschen rumreiten und fragen, ist das eigentlich wirklich, also ist das alles, also ein geordnetes Leben, geordnete Postkarten, geordnete Magnete, aber da ist dann doch noch schon ein bisschen was anderes mit dabei.
Ich gehe erstmal von einem chaotischen System aus. Also ich kaufe 25.000 Postkarten aus unterschiedlichen Richtungen. Also ich gehe in bestimmte Museen, ich gehe in bestimmte Orte, um diese Sachen zu finden. Da habe ich erstmal total durch, also das ist ja nicht geordnet, die Sachen. Und um damit halt klarzukommen, muss ich das halt irgendwie ordnen, um dann wieder, also das ist immer so ein Austausch, ne? Also ich nenne das immer Retox, Detox. Also ich esse auch gern, ganz, ganz gern gesund, aber ich habe auch überhaupt kein Problem danach, mal eine Woche feiern zu gehen und mich komplett zu zerstören, um alles wieder irgendwie auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Ich glaube, so funktioniert das alles, ne? Und nur noch mit Yoga und aufgeräumten Zimmern und da kommt, glaube ich, nicht wahnsinnig viel raus. Ich glaube, man braucht halt beide Seiten und die gab es auch immer und die wird es auch noch immer geben. Und die Leute, die so einen sehr geordneten Lebensstil propagieren, glaube ich nicht so ganz dran. Nee, ich muss in ein Chaos Ordnung reinbringen. So.
Das war Max Friesinger in Lakonisch Elegant und Thorsten Janczek hat nicht nur gute Ideen für Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern, sondern muss auch Ordnung in ein Chaos reinbringen und zwar in sein Buch Chaos in seinem Büro, denn wir haben vorhin schon gehört, die Marie Kondo-Methode für die Menschen, die sonst keine Probleme haben gerade, die sagt,
mehr als 30 Bücher ist nicht so gut. Man muss es unbedingt sofort relativieren, weil es gab eine riesen Aufregung über diesen Satz. Es wurde so getan, als hätte Marie Kondo allen verboten, mehr als 30 Bücher zu besitzen. Hat sie natürlich nicht. Es ist ein Ratschlag, eine Wahrnehmung, die sie getroffen hat und die offenbar auch eben Teil ihrer Methode ist. Also, Thorsten.
Tja.
30 Bücher. Du hast
also ich hab einfach mal in ein Regal reingegriffen in meinem Zimmer mit vielen Regalen und habe ein Regal ausgeräumt, also ein Regalstück ausgeräumt und das waren jetzt, glaube ich, 21 Bücher.
Mhm.
So, jetzt müsste ich die in die Hand nehmen und sagen, was sagen sie mir?
Erst musst du sie aufwecken. Genau, du musst sie erst so ein bisschen antippen und dann musst du sie aufwecken, genau. Und dann musst
Niklas Luhmann, Systemtheorie der Gesellschaft.
Ey, das ist aber auch echt total klar, dass du aber, nicht einfach mit irgendeinem Roman um die Ecke kommst.
Nee, ich bin eher Sachbuch, aber das Lustige ist, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber für mich macht es Joy, aber in ferner Zukunft, weil das Ding ist furchtbar dick, also 1120 Seiten, aber ist natürlich eins, das sozusagen in den Kühlschrank kommt, also oder in die Vorratskammer des Regals, nach dem Motto, oh, wenn ich mal Zeit habe,
esse ich es auf,
verspeise es, dann das ganz andere, das komplette Gegenbeispiel, also auch wieder Axel Honneth, ja, Philosoph, drunter liegt noch ein Kunstband von Daniel Richter, von dem ich auch schon lange keine Ausstellung mehr gesehen habe, die habe ich aber wahnsinnig gern gesehen. Und so ließe sich das fortsetzen nach Andreas Reckwitz, Gesellschaft der Singularitäten. Auch so ein Ding. Ja.
Hast du nicht irgendwie auch eine...
Was Populäres? Also
du bist, nee, ja, genau.
Ja, ich finde es ein bisschen angebermäßig. Der populäre Akt, Verwandlung der Moderne zwischen Operette und Feuilleton.
Das ist so, also ich dachte einfach eher, wie gesagt, an was Leichtes. Vielleicht ein Comic, vielleicht irgendwas. Das heißt, es joyt bei dir, also, joyt alles und du wirst einfach überhaupt nicht klarkommen mit diesen. Bleibst Bücherstapler.
Ich komme nicht damit klar, Beat Wiss. Autoritäre Versuchung von Heidmeier.
Also während der Thorsten noch nebenbei diese
Gehirn
Bücher sortiert,
Geist,
wollt ihr sicherlich wissen, Götter wo global. Sind denn eigentlich die anderen Leute, die normalerweise bei diesem Podcast mitmachen? Denn eigentlich sind wir ja üblicherweise zu zweit und ich habe natürlich wie in der letzten Folge Entschuldigungen eingesammelt.
Hey Christine, ich bin's, Katrin. Du, ich kann leider heute schon wieder nicht kommen. Es tut mir echt leid. Weißt du, ich sitze immer noch an diesem blöden Buch. Es macht mir auch mittlerweile schlaflose Nächte. Aber ich muss ja bald abgeben. Ich bin ganz sicher, dass du die Sendung super rockst und ich freue mich auch darauf, hoffentlich ganz bald wieder mit dabei zu sein. Also, halt die Ohren steif.
Eine Audio-Entschuldigung von Katrin Rönnecke, die unterwegs ist. Johannes Nichelmann, hat der sich eigentlich auch irgendwie ordnungsgemäß eigentlich abgemeldet?
Sehr geehrte Frau Watti, ich bitte Sie, meinen Sohn Johannes heute vom Podcast zu entschuldigen, da er seit gestern sehr unter Bauchschmerzen leidet.
Und außerdem sein Zimmer aufräumen muss, Frau Nichelmann, nehme ich doch mal an. Okay, ist entschuldigt, Bauchschmerzen, na gut. Und der Stucke Julius hat wieder eine WhatsApp geschickt.
Hallo Christine, Julius hier. Hörst du mich? Wir waren zum Podcasten verabredet heute, ne? Weißt du, ich komme ein bisschen später, ja? Ich habe doch jetzt diesen... Habe ich dir erzählt, dass ich diesen Job am Flughafen habe? BR, also die wollen so einen Work-in-Progress-Podcast, den mache ich jetzt, ne? Also das geht aber sicher ganz schnell. Ich bin gleich da, ja?
Sehr witzig. Ein BER-Podcast, nehme ich an, ist in den nächsten, was sagst du, Thorsten, in den nächsten 20, 30 Jahren nicht fertig.
Gut Ding braucht Zeit. Ja, aber vielleicht ist es ja nur einer über das neue Belüftungssystem.
Genau. Dankeschön fürs Zuhören allerseits. Ihr könnt ja diesen Podcast gerne abonnieren auf Spotify, iTunes und bitte dort gerne auch bewerten, weiterempfehlen. lakonischelegant@deutschlandradio.de heißt unsere Adresse. Räumt schön auf oder halt auch eben nicht. Und bis bald. Tschüss.